wie so ein Monatsrückblick. Wir nehmen diesmal Juli als auch August mit, weil urlaubsbedingt und krankheitsbedingt war Juli einfach abgesagt, aber an sich im Großen und Ganzen war da eh nicht so viel los, also ein, zwei große Meldungen. Deswegen lass uns erstmal grundsätzlich den Markt von ganz oben anschauen. Zinsen, Arbeitsmarktdaten, wann vor allem kommt die nächste Zinsentscheidung, und man sieht es ja am Aktienmarkt momentan, da rappelt es ja gerade ordentlich. Aber erstmal, hi Mirko, bin froh, dass du wieder hier bist.
Ja, moin. Gut, dass wir es wieder geschafft haben. Ja, wie gesagt, die letzte Session haben wir knapp verpasst. Ich bin ja noch an dem Tag, wo wir es aufnehmen wollten, aus Japan gelandet, aber dann warst du leider krank, zum Glück, weil ich war auch ziemlich gebrochen nach dem etwas längeren Flug und bin froh, dass das ausgefallen ist tatsächlich.
Wir geloben aber Besserung. Im Normalfall kriegt man es eigentlich monatlich hin, versprochen.
Ja, passt. Machen wir. Ja, gut soweit ansonsten. Ja, du hast gerade schon angeteasert. Wir wollen ein bisschen mal natürlich erstmal wieder aufs Makroökonomische gucken. Wichtig für euch, wenn man jetzt gerade aktuell die Korrelation sieht zwischen Krypto und dem Finanzmarkt, sieht man eigentlich, dass die Korrelation nicht mehr so stark ist. Nichtsdestotrotz ist und bleibt, sag ich mal, das makroökonomische Umfeld sehr, sehr wichtig, gerade auch in Bezug aufs nächste Jahr, wo wir vielleicht für Bitcoin, können wir nach dem Ausblick nochmal ein bisschen was geben, bullische Indikatoren durchaus haben oder Hoffnungsschimmer. Aber hier muss der gesamte Finanzmarkt mitspielen. Deswegen ist wichtig, dass wir dabei bleiben. So, ja, soll ich anfangen oder was?
Fangen wir mal an, gerade was Zinsen, Arbeitslosenmarktdaten angeht und vor allem auch die Zinsausblicke, die jetzt kommen könnten. Weil insgesamt war ja schon die große Hoffnung am Markt, ja, gegen Mitte, Ende nächsten Jahres, boah, da könnten in den USA vielleicht ja sogar wieder die Zinsen fallen. Also man hofft jetzt schon drauf und bis dahin, das hält mir irgendwie aus. Und jetzt sieht es dann irgendwie nicht ganz mehr so rosig aus.
Ja, es wechselt die ganze Zeit. Also die letzten 3-4 Monate, wo der Aktienmarkt sehr, sehr bullisch war, hatten wir eher die Hoffnung, das passt alles. Wir kriegen keine Landung, also eine weiche Landung. Es wird keine Rezession in den USA geben. Bild in Europa ganz anders. Hier sind wir schon in einer Rezession, in Deutschland zum Beispiel. Und jetzt guckt man nach China. Dort wurden die Zinsen in der letzten Woche sogar gesenkt. Heißt, dort läuft die Wirtschaft extrem schlecht. Und das ist ein Effekt, der sich auch eben dann auf die anderen Länder natürlich wiederum auswirkt. Wir haben einen globalen Markt. Alle sind miteinander vernetzt. Und deswegen ist jetzt auch so ein bisschen die Angst in den USA lauter geworden, dass auch hier wieder die Zinsen doch nochmal angezogen werden könnten, nachdem wir so ein bisschen Insights bekommen haben, wie die Fed gerade aktuell darüber denkt. Wichtiger Termin wird am Freitag sein. Ich weiß nicht, wann das Video hier erscheint. Am 25. August jedenfalls wird Jerome Powell nochmal sprechen mit anderen Zentralbankern genau über dieses Thema. Gehen die Zinsen noch einen Schritt hoch oder nicht? Wahrscheinlich. Viel wichtiger aber, wann gehen sie runter? Und mit Blick gerade auf die gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen in der Welt haben wir gerade so ein bisschen Belastung da. Arbeitsmarkt ein bisschen schwächer, das ist mal ein gutes Signal, ausnahmsweise. Aber letztendlich wird irgendwann der Markt auch darunter leiden. Also wir haben immer noch dieses Damoklesschwert, Rezession, ja, nein, Zinskurve, wie lange bleibt sie hoch? Und das, um hier wieder die Quintessenz auch zu Krypto zu bekommen, sorgt letztendlich dafür, dass wir weniger billiges Geld auf dem Markt haben, weniger Risikoaffinität und dadurch eben auch weniger Interesse im Kryptomarkt, was letztendlich dann dazu führt, dass wir die Kurse haben, die wir gerade sehen, mit wenig Bewegung. Und wenn es dann mal bewegt, dann knallt es richtig.
Einer der wichtigen Aufreger natürlich im Juli war das Thema Bitcoin-ETF. Und zwar nicht ein Bitcoin-Future-ETF, sondern wirklich ein, ja, physischer ETF, klingt bescheuert, bei Bitcoin ist es halt einfach. Das heißt, dass dort wirklich in dem Vermögen, im Sondervermögen von dieser ETF-Gesellschaft Bitcoins verwahrt werden und dementsprechend auch die Bitcoins vom Markt abfließen. Was gut ist, je weniger Angebot verfügbar ist, je besser kann es für den Preis sein. Und eben nicht über den Future, wo man ab und zu mal die Future-Kontrakte gegenhandelt und zwischendrin der Bitcoin-Markt an sich nicht allzu arg betroffen ist. Und deswegen natürlich großes Interesse, das wollten von viele machen. Diesmal kam mit BlackRock ein closer Player, der gesagt hat, hier, ich werfe meinen Hut in den Ring, und wir wissen alle, BlackRock hat bisher bei der SEC sehr häufig Zusagen bekommen und erstmal zweimal eine Absage für den ETF. Und natürlich auch da, wir haben darauf gehofft, dass vielleicht im September eine Antwort kommt. Jetzt wird es auf nächstes Jahr verschoben. Ist aber irgendwo klar, weil es ein komplett neues System, eine komplett neue Verwahrung von Wertgegenständen jetzt ist. Also wo liegt dann der Public Key? Auf welchem Zettel steht das Ding geschrieben? Bei Aktien ist es einfach. Wir haben Verwahrgesellschaft, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Genau weiß man da wie, wo, was, wann. Und dementsprechend will die SEC für das Thema einfach mehr Infos haben. Aber grundsätzlich, ach, guckt man doch da eigentlich eine relativ positive Zukunft, zumindest was die ETFs angeht für den Kryptomarkt, oder?
Ja, also grundsätzlich, wir hatten das ja auch, glaube ich, schon in einem der letzten Talks, als jetzt das erstmal BlackRock auch aufkam, dass ein Bitcoin-Spot-ETF kommt, dass große Vermögensverwalter den anbieten werden, dass mehr Geld in diesen Markt fließt, das ist total wichtig und notwendig. Wir sehen gerade, dass wir eben eins nicht haben, frisches Geld, was in diesem Markt sich bewegt, und dafür braucht es regulierten Rahmen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich bin der Meinung, die SEC weiß schon sehr wohl, wie das alles funktioniert. Die brauchen natürlich diese Informationen. Aber man merkt bei der SEC ganz deutlich, auch im Case Ripple versus SEC, der vielleicht nochmal aufgerollt wird zum Teil, Die spielen auf Zeit. Maximal spielen die auf Zeit, weil sie keine Entscheidung treffen wollen oder können. Ich weiß nicht, welche Agenda dahinter steckt, aber jede Deadline wird bis zum Maximum ausgereizt. Wir können gleich nochmal kurz über Grayscale sprechen, denn dort ist auch eine Deadline wieder ausgefallen, wo man eigentlich denkt, ey, das hätte schon längst entschieden sein müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte das auch auf meinem Kanal schon mal sehr deutlich gesagt. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, der Bitcoin Spot ETF geht nur über BlackRock und das zum Ende wirklich der maximalen Laufzeit, die überhaupt möglich ist. Das heißt, wir könnten am 14.03. ungefähr eine Entscheidung dann bekommen von der SEC in Bezug auf den ETF von BlackRock. Jetzt werden dann manche sagen, hey, aber ARK ist doch schon im Januar die Entscheidung. Da sage ich, der wird abgelehnt. Und ich bin der Meinung, wir haben einfach die größte Lobby, die größte Zugkraft bei BlackRock selber. Danach wird alles durchgewunken. Danach wird auch ARK mit einer Neuanmeldung, was weiß ich, auch durchgewunken werden nach und nach. Ja, das ist so ein bisschen meine Prognose. Habe ich ein bisschen Unkenrufe bekommen. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure Einschätzung da ist. Wenn man jetzt gerade aber auch sieht, was mit Grayscale passiert ist, dann bestätigt das eigentlich nur meine Einschätzung. Die spielen so lange auf Zeit, bis sie keine Zeit mehr haben.
Grayscale ist ja so, den Trust, der ist momentan nicht handelbar und die wollten, da habe ich sogar eine Klage gegen SEC eingereicht, dass sie möglichst bald aus ihrem Trust einen wirklichen Public ETF machen können, was natürlich dann auch eher mal die Möglichkeit gibt, da aus der Nummer rauszukommen. Und ich bin auch deiner Meinung, ich glaube nicht, dass Grayscale die Klage durchkriegt, bevor BlackRock vielleicht doch dann durchgewunken wird. Aber auch das wird spannend. Also von verschiedenen Seiten gehen es verschiedene Akteure an das Thema öffentlich zugängliche Bitcoin-ETFs heran. Und wichtig für uns in Deutschland, so ein Ding wird bei uns in Deutschland niemals handelbar sein, weil in Deutschland müssen ETFs eine gewisse Anzahl an Werten haben, um einen Index abzubilden. Und nur ein Wert, nur der Bitcoin, ist kein Index, sondern ist eben nur ein einziger Wert. Deswegen wird sowas in Deutschland nicht verfügbar sein. Da gibt es eben diese ETNs oder es gibt eben ganz klar Direktanbieter wie Bison. Aber über ein Bitcoin-Future oder Bitcoin-ETF würde ich mir in Deutschland erstmal keine Gedanken machen. Da lohnt es sich nicht drauf zu warten. Und das zweite Thema mit Futures ist ja auch so, oder ETFs, habe ich schon verraten, ist ja auch, dass Ethereum so langsam bald vielleicht auch den ersten, zumindest Future-ETF bekommen könnte. Also auch da merkt man das Interesse für die Industrie, Finanzindustrie, auch an ETF ist, an Ethereum ist vorhanden. Also auch das könnte natürlich mittelfristig positiv sein. Aber ich glaube, das ganze Thema mit Bitcoin zieht natürlich wesentlich mehr und wird wesentlich auch intensiver beleuchtet von den Medien.
Ja, also ich meine, ist ja auch klar, die größte Marke ist Bitcoin, das größte Standing, das größte Netzwerk. Ich kann viele gute Argumente nennen, warum Bitcoin da auch so im Fokus steht. Und es ebnet letztendlich auch den Weg, meiner Meinung nach, dass auch andere Spot-ETFs in den USA für andere Kryptowährungen kommen können. Und der erste Schritt wäre dann eben erstmal Bitcoin nachzuziehen. Dort gibt es ja schon Future-ETFs. Für Ethereum gibt es die noch nicht in den USA. Das ist gerade das, was in der Pipeline ist. Hier rechnet man, glaube ich, auch Oktober oder was mit Entscheidungen. Auch hier lässt man sich ein bisschen Zeit. Aber ich bin auch sehr optimistisch, dass das kommen wird. Da hatte ich auch einen Kommentar zu. Hey Mirko, bedeutet das nicht, dass dann dort übergehebelte Positionen kommen und vielleicht doch Druck auch für den Ethereum-Kurs? Wenn wir mal zurückscrollen auf 2021, dort ist der erste Bitcoin-Future-ETF gestartet. Das war mit einer der Loslöser für den Bullrun, den wir dann auch so erlebt haben. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, Erinnerung an das, was wir am Anfang gesagt haben, ganz anderes Marktumfeld. Wir hatten zwar Pandemie, klar, vergessen wir nicht, weiß ich noch genau, sind viele Reisen deswegen ausgefallen und anderes Chaos. Aber vielmehr war vor allem billiges Geld und Risikobewusstsein da. Die Leute saßen zu Hause, viel Geld lag auf der Straße oder auf der Seite, um zu investieren. Und deswegen war das auch natürlich ein Katalysator. Das heißt, ein Future-ETF für Ethereum, gut, erster Schritt, Heilsbringer in dieser Marktphase, nein.
So, jetzt können wir ganz ehrlich sagen, wir drehen gerade am 21.8., weil ich danach gleich im Urlaub bin. Also wir wissen noch nicht, wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird. Wir wissen aber, in den letzten Tagen, das heißt, am Kryptomarkt sah grundsätzlich mal nicht wirklich rosig aus. Verschiedene Gerüchte, verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, du und ich, wir wissen beide nicht, warum Verkäufer ihre Orders platziert haben. Ja, Telefon ist ausgemacht. Und dementsprechend können wir jetzt nur mal verschiedene Punkte zusammentun und sagen, an was könnte es denn gelegen haben, weil wir insgesamt momentan ja auch so schlechte Zeiten am Kryptomarkt, egal welche Kryptowährung man anschaut, manche handeln sich ein bisschen besser durch diese Untiefen, bei anderen sieht es schlimmer aus. Aber welche Gerüchte würdest du sagen, gehören dazu, um diese Melange der schlechten Stimmung einfach irgendwo zusammenzuführen?
Also schlechte Stimmung war erstmal die ganze Zeit nicht. So, es war gar keine Stimmung. Das ist eigentlich so ein bisschen das Allerschlimmste. Du weißt genau wie ich, Unsicherheit am Markt ist eigentlich so das, was gar keiner braucht. Deswegen ist die ganze Regulierungsthematik immer noch ein zähes Kaugummi, das sich lange, lange ziehen wird. Und je länger sich so ein Kaugummi zieht, desto schlechter schmeckt es und desto härter wird das. Oh, und den bitteren Brocken haben jetzt manche schlucken müssen, weil wir jetzt in der letzten Woche einen extremen Crash erlebt haben. Warum ist das so? Wir haben wenig Interesse. Wir haben, wie wir schon in den letzten Videos gesagt haben, die niedrigste Volatilität ever. Also nicht ever, es gab es schon mal in der Vergangenheit. Und natürlich, wenn wenig los ist, irgendwann knallt's. Ja? Und ich habe da auf meinem Kanal ein Meme gepostet, immer wenn ich das poste oder wenn ich in den Urlaub gehe, knallt's. Das heißt, ich fühle mich ein bisschen mitverantwortlich. Nein, Scherz beiseite. Ich bin nicht der Grund. Der Grund waren halt eben dann übergehebelte Positionen in jede Richtung, sowohl nach oben als nach unten. Und dann war eben eine kleine News, die rausgekommen ist letzte Woche in der Nacht. Das war erstmal die Pleite von Evergrande bzw. der Insolvenzantrag. Plus, und das wog jetzt für den Crypto-Space noch viel schwerer, SpaceX, die ja Bitcoin gekauft haben, so wie Tesla auch. Hier gibt es keine Bilanzen, wir können es also nicht ständig nachvollziehen. Laut Wall Street Journal sollen die verkauft worden sein. Das sind ungefähr 380 Millionen Dollar. Ist natürlich eine schlechte Signalwirkung, weil man jetzt hier befürchtet, Tesla verkauft die auch. Ich sage euch eins, letzter Quartalsbericht von Tesla, da waren die noch drin. Und der Bericht von Wall Street Journal ist auch nicht bestätigt. Aber diese Angst hat gereicht, um quasi den Stein, der schon an der Klippe stand, loszurollen. Und dann fällt er halt eben ganz tief, weil im ganzen Orderbuch nichts drin ist. Und das Ergebnis waren dann 10-12% Kursrutsch, wo sich jeder am nächsten Morgen gefragt hat, was ist passiert? Und ich sage euch, am Ende nichts. Ein Gerücht, was eigentlich nur den Markt nochmal leer gespült hat. Jetzt ist noch weniger Liquidität als vorher. Und das ist die große Gefahr meiner Meinung nach. Ruhe vor dem Sturm. Beziehungsweise Ruhe ist immer schlecht, egal in welche Richtung.
Und vor allem, das hast du schon gesagt, ein Gerücht, dass ein Verkauf in der Vergangenheit bei SpaceX bereits passiert ist und der Verkauf vom Markt gar nicht mal negativ aufgenommen wurde. Es war also noch genug Interesse da. Wahrscheinlich waren sie schlau genug, um nicht, wie in diesem Crash, von jetzt eine Riesenmenge reinzuwerfen in den Markt. Weil, wie du es gerade gesagt hast, die Orderbücher sind sehr dünn. Viele haben ihre Coins auf die privaten Wallets gezogen. An den Handelsplätzen ist einfach wenig los. Wenn es dort wenig Käufe am Markt gibt und es kommen sehr, sehr viele Verkäufe auf, dann kann es sein, dass auch Käufer bedient werden, die bei Preisen im Markt drin stehen, die eigentlich vom aktuellen Preis mehr als 10% weg sind. Abstauberlimits und plötzlich rauscht so ein Ding durch. Und Evergrande ist natürlich ganz insolvent, ist in USA angemeldet worden, für die USA. Mhm. Also Chapter 11 bei den Amerikanern heißt Gläubigerschutz, nicht Schutz für die Gläubiger, sondern Schutz vor den Gläubigern, damit das Unternehmen sich vielleicht wieder halbwegs aufrappeln kann. Aber natürlich, mit dem Unternehmen haben wir schon früher mal schlechte Ergebnisse in China gesehen, weil die Chinesen legen auch sehr, sehr viel Geld in Immobilien an. Und der chinesische Immobilienmarkt ist riesig und erscheint nicht wirklich stabil zu stehen. Und wir wissen ja schon, dass von Immobilienmärkten durchaus auch größere Krisen sie um sich schlagen können. Das haben wir 2007, 2008 gesehen. Das heißt also, auch da wird man natürlich hellhörig. Und es zeigt wieder, dass man einfach nicht sagen kann, Aktien sind mir scheißegal. Habe ich das wirklich gesagt? Lassen wir drin. Sondern ich muss als Krypto-Fan mich auch mit anderen Märkten beschäftigen, weil die einfach ineinander übergehen und überspülen. Und dementsprechend ist so eine Information auch unglaublich wichtig. Was aber auch schön ist auf der anderen Seite, MicroStrategy gibt bekannt, vielleicht kaufen wir jetzt mal Bitcoin nach, weil aktuell ist ja der Preis für Bitcoin sogar unter dem, was sie eigentlich als Einstandspreis haben. Aber scheinbar ist Michael Saylor immer noch so unterwegs und sagt, ich gehe die Wette ein und jetzt erst recht. Und jetzt gucken wir mal, ob das vielleicht mittelfristig auch ein bisschen positive Signale auf den Markt bringen kann.
Also ich meine, MicroStrategy hat 150.000 Bitcoin oder mehr. Das sind mittlerweile mehr. Und jetzt kam eben die Ankündigung, dass man nochmal versucht, quasi über Aktienverkäufe von B-Werten, B-Aktien, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, jedenfalls nochmal Geld zu sammeln durch Verkäufe, um nochmal Bitcoin zu kaufen. Und zwar 750 Millionen. Das ist also nochmal eine ganz schöne Stange, die da nochmal draufkommt. Zeigt, Michael Saylor ist wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs, glaubt an Bitcoin, ist auch völlig okay. Wenn man guckt, die Position aktuell wirklich so knapp im Minus. Der DCA hat gut funktioniert, auch die Performance, seit die quasi eingestiegen sind, eigentlich gar nicht schlecht, wenn man halt immer die richtigen Zeitpunkte erwischt hätte. Deswegen immer Sparplan machen und regelmäßig, vergesst diesen Quatsch mit richtigen Zeitpunkt, sorry, krieg schon kaum noch Luft. Ja, das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer und das hat tatsächlich den Markt auch nochmal ein bisschen beflügelt. Ja, da kam dann an diesem einen Tag, wo es rauskam, da kommt ja nochmal ordentlich Kaufvolumen rein. Wir wissen nicht wann, es ist auch noch nicht durch. Wenn es passiert, kriegen wir es eh nicht mit, es wird nachher dann immer announced. So, wir merken das wahrscheinlich schon, weil bei dem dünnen Orderbuch werden die Kurse dann noch steigen, denn MicroStrategy kauft nicht nur OTC und ja, Ergebnis, warten wir ab. 750 Millionen ist eine fette Wette, die nochmal draufkommt auf das, was MicroStrategy eh schon hat. Für mich eine völlig wahnsinnige Wette, aber er steht zu seinem Plan. Ne? Und ich meine, wenn er aufgeht, dann ist er definitiv ein gemachter Mann. Also der größte Bitcoin-Whale aktuell, eben MicroStrategy.
definitiv spannend. Also die Aktie ist eher schon Bitcoin Trust als irgendwas anderes, aber
absolut.
Kommen wir schon mal, die Wette geht in die Richtung, dass er auch darauf hofft, dass nach dem nächsten Bitcoin Halving der Markt für ihn positiver aussieht. Bevor wir noch zwei, drei Sachen zum Thema Bitcoin Halving nächstes Jahr ansprechen, wir hatten ja gerade ein Halving und zwar von Litecoin und das war, wie eigentlich die meisten Halvings von Litecoin davor, vom Markt relativ ja, die stark beachtet, der Preis ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, habe ich es doch gewusst, nach dem Halving schießt es wieder nach oben, aber ich glaube, bei Litecoin ist es so, wie es momentan ausschaut, früher genauso gewesen.
Ja, also ich empfehle euch wirklich, geht mal bei YouTube Bitcoin Halving Prognose 2024 ein oder irgendwas, dann findet ihr auf meinem Kanal ein Video, wo ich das genau beschreibe.
Oder du schickst mir einen Link zu und ich packe den einfach mal drunter.
Nee, haben wir schon tausendmal verlinkt, vielleicht machen wir es, aber es geht hier wirklich um den Kern, dass verstanden werden muss, dass zum Zeitpunkt des Halvings findet keine Kursexplosion statt. Das gab es auch in den vergangenen Bitcoin-Halvings noch nie. Litecoin ist nochmal ein Sonderfall. Kann man immer so sagen, ja, der Vorreiter, so, das passiert immer alles jetzt vor den Bitcoin-Sachen. Kann man also sich was abgucken. Ab Zeitpunkt des Halvings, Litecoin, bull, abgerauscht. Vorher ein bisschen stärker, ja, ein bisschen Outperformance, ist ja alles schön und gut. Zeigt aber auch gerade, wie Altcoin-narrative Geschichten behandelt werden. In diesem dünnen Markt eine gute Geschichte hält 3-4 Wochen, wenn überhaupt, und dann ist over. Ja, ich kann euch 10 Geschichten erzählen, von denen ihr wahrscheinlich noch gar nicht gehört habt in diesem Jahr, die bei Krypto schon abgegangen sind. Ja, eben nur kurz, ganz tief unten, da wo eigentlich so die breite Masse es nicht mitbekommt, und da ist auch das Problem. Die breite Masse interessiert sich nicht. Und auch ein Bitcoin-Halving wird ohne Nachfrageüberhang keine steigenden Preise erleben. Und dafür brauchen wir eben dann den ETF, wir brauchen mehr Geld, wieder die Korrelation auch zu den Aktienmärkten und dann eben auch eine bessere Zinspolitik. Aber das mal ein anderes Thema. Ich bin trotzdem sehr optimistisch, was dann den Nachhalleffekt angeht, denn der echte Effekt findet halt nachher erst statt. Und zwar Monate nach dem Halving. Ja, dann geht es eigentlich erst richtig los, die Akkumulierung beginnt wieder. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal über die Bitcoin-Miner gesprochen. Für die ist es nämlich auch besonders wichtig, dass die Kurse sich auch wieder positiv entwickeln. Die werden in dem Zeitraum wenig verkaufen, damit nicht so viel Verkaufsdruck auf dem Markt herrscht. Denn die brauchen höhere Kurse, damit es sich wieder lohnt. Denn die, und deswegen heißt das Ding ja Halving, die bekommen nur noch die Hälfte an Blockbelohnung für den Block, den sie meinen. Und das ist ganz schlecht, denn von jetzt auf gleich wird eine Mining-Gesellschaft nur noch die Hälfte verdienen. Das heißt, der Kurs müsste sich verdoppeln, um das wieder zu verdienen, was sie vorher verdient haben. Wäre ein neues All-Time-High bei Bitcoin, wir würden uns freuen. Aber es ist halt ein steiniger Weg. Und deswegen steigen übrigens gerade auch die Hashrate so stark, denn diese Jagd nach den letzten wertvollen Blöcken, die hat jetzt begonnen.
Das heißt also, die Miner versuchen jetzt nochmal alles zu aktivieren, um möglichst jetzt noch ein paar Blöcke zu kriegen und die entweder jetzt an den Markt zu werfen oder wenn sie noch genug Liquidität haben, um auch ein bisschen länger auszuhalten und Strom so zu zahlen, dann würden sie sagen, alles klar, ich hole mir jetzt noch möglichst viele Block-Rewards, warte aber, dass vielleicht doch wirklich halt die Halving-Geschichte, wie sie in der Vergangenheit auch funktioniert hat, soll nicht heißen, dass es in der Zukunft wieder so sein wird, dass man eben nach ein paar Monaten nach dem Halving am Markt plötzlich alle merken, es gibt ja weniger Bitcoins, was mache ich jetzt? Und dann steigt der Preis auch langsam und die Miner versuchen erst dann vielleicht langsam die jetzt ja doppelte Rewardsumme an den Markt abzugeben. Das heißt, für die Miner wird es natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Jahr werden, wie das Geschäftsmodell weitergeht, weil diese Rechenleistung, Strom muss weiter bezahlt werden und der muss halt irgendwie finanziert werden können.
Ja, also ich meine, das kannst du auch mal mittelfristig betrachten, wenn man sich mal anschaut, wie Bitcoin in den letzten Halving-Zyklen performt hat, preistechnisch, dann wird diese Range der Preispump sozusagen immer kleiner, weil eben immer mehr Geld reinfließt und irgendwann ist das Wachstumspotenzial von Bitcoin auch irgendwann ausgeschöpft. Das heißt, die Miner werden auch schon viel früher merken, auf diese Art und Weise geht es vielleicht so nicht weiter und deswegen wird von Halving zu Halving der Druck ja auch auf den Kurs immer größer. Mhm. Ich persönlich sehe da einfach gar nicht mehr so einen großen Einfluss. Die Nachfrageseite ist viel, viel wichtiger, gerade dann, wenn jetzt wirklich nochmal ganz große Player reinkommen. Und dann werden wir diese ganz krass großen Schwankungen auch nicht mehr in der Form erleben, wie wir sie gerade noch erleben.
Ist aber vielleicht auch positiv, weil die ganz krassen Schwankungen halten halt nicht alle aus. Ja, die Bitcoin-Hardcore-Puristen oder auch anderen Krypto-Fanatiker, die halten das aus. Die kennen das vielleicht gar nicht anders. Ich habe mich vor kurzem auf einer Messe mit einem unterhalten, der hat gemeint, jetzt kaufe ich auch mal Aktien, ich will mal ein bisschen was Ruhigeres haben. Also das ist auch schon spannend, dass man von der Seite kommen kann. Aber es wird interessant, du hast gerade schon gesagt, möglicherweise früher nächsten Jahres eine Entscheidung wegen BlackRock. Man wartet vielleicht doch schon Ende nächsten Jahres Zinssenkungen und dann noch zwischen uns halfen. Also Geschichte hat genug ja Sachen, die man außenrum stricken kann. Jetzt lassen wir ganz kurz mal den aktuellen Ausblick. Ende August, Anfang September. Wir sind im Pre-Halving-Zyklus, also kurz vor dem Halving. Nicht, dass es jetzt genauso wie die letzten paar Male wieder so sein muss, aber insgesamt waren wir in der Vergangenheit in dem Zeitpunkt ja auch nicht wirklich mega euphorisch, oder?
Nee, also da können wir uns wieder Vergangenheitsdaten angucken. Auch hier warne ich, wir sind das erste Mal auch bei Bitcoin im ganz anderen Marktumfeld. Ja. Wir hatten, alle vergangenen Halving-Zyklen waren in einem bullischen Sentiment. Das heißt, lässt sich viel besser planen. Aber ja, in der Vergangenheit war es so, August immer ein schwacher Monat, ist auch saisonal bedingt, auch am Aktienmarkt, August immer ein schlechter Monat. Dann haben wir den September, ist der schlechteste Bitcoin-Monat. Wenn ihr euch die Statistiken mal angucken wollt, da ist der Bitcoin-Monat September der einzige, der wirklich im Durchschnitt sogar negativ ist. Das heißt, hier gab es in der Vergangenheit immer Abverkäufe. Jetzt kommt noch das Szenario, was du gerade gesagt hast, hinzu, dass wir pre-Halving sind. Das heißt, vor dem Halving hat es dann auch immer noch mal Abverkäufe gegeben. Ich kann euch noch 20 andere Gründe nennen, warum es vielleicht noch mal ein bisschen rappeln könnte. Und in dem Moment wird der Bitcoin-Kurs steigen. Aufgrund der Dünne der Orderbücher und der hohen Volatilität ist es unabsehbar. Jede positive News kann genauso eine Explosion nach oben bringen, jede schlechte eine nach unten. Aber summa summarum, da wo kein Interesse ist, da wo keine Käufer sind, ist die Tendenz eher negativ mit einem schlechten Gesamtmarkt. Das ist meine Nahprognose.
Und wenn es nicht nur Nachrichten sind, ja, put your money where your mouth is, sondern wirklich auch Käufe, die am Markt oder auch Verkäufe, die sind natürlich viel, viel entscheidender. Und im Nachhinein versucht man halt immer, die News zu diesen Aktionen zu suchen. Das ist immer so ein Henne-Ei-Prinzip. Warum ist es geschehen? Ich weiß es nicht, aber es könnten vielleicht die Nachrichten sein, weil die waren zum fast gleichen Zeitpunkt irgendwo am Markt unterwegs. Und das ist beim Krypto, beim Aktienmarkt so richtig. Wissen tut man es nie. Keiner muss beim Orderaufgabe einen Grund angeben, warum er das tut. Und deswegen können wir halt nur mutmaßen und schätzen, an was es liegen könnte. Mirko, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kriegen es nächstes Mal auch im September das Ganze gut hin, ohne Krankheit, Urlaub, sonst irgendwas. Bis dahin, haltet durch. Das September, wie wir gerade gehört haben, ist nicht immer Sonnenschein für Krypto-Puristen.
Bietet vielleicht Chance.
Aber vielleicht auch ganz gut zu sagen, wenn ich insgesamt eine Story kaufe, dann weiß ich September, sind vielleicht Kaufkurse, man weiß es nicht. Auch da natürlich keine Beratung, keine Empfehlung von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.